Gut. Ich danke dir, Jesus, dass du lebst und dass dein Wort Wahrheit ist, dass dein Wort lebendig ist. Ich danke dir für Markus, der sich bereit erklärt, uns dein Wort auszulegen. Und ich bitte dich, dass du ihm Freimütigkeit gibst, dein Wort so auszulegen, wie du das heute für uns hast. Und ich bitte dich für uns, offene Ohren und offene Herzen zu hören und zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Herr, du lebst und dein Wort ist unsere Nahrung, ist unser Leben. Und bitte gib uns das jetzt. Amen.
Amen. Dankeschön.
So, guten Morgen. Brauche ich nicht, gell? So, wenn ihr wollt, ja, dürft ihr die Bibel austeilen. Wir machen weiter im Markus-Evangelium. Markus 3, die Verse 1 bis 6 wollen wir heute uns genauer anschauen. Bevor ich beginne, würde ich gerne ein Gespräch mit euch sprechen. Das habe ich gelesen. Erst das letzte Mal eine stille Zeit und das Gebet fand ich so gut und so treffend. Da habe ich mir damals schon, oder da, wo ich es gelesen habe, gefragt, wenn ich mal wieder predigt habe, dann bete ich das vorher. Weil meistens bin ich immer so aufgeregt am Anfang, dann sind so Worte ganz gut. Lieber Herr, gib, dass ich belehrbar bin, während ich mich mit diesen Kapiteln in deinem Wort befasse, bereit, neue Wahrheiten zu lernen und falsche Vorstellungen über Bord zu werfen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, mich deiner Liebe würdig zu erweisen und deiner Absicht, mich in dein Reich aufzunehmen. Möge mir der Geist die Kraft geben, alles zu befolgen, was du mir zeigst. Amen. Was sein darf, kann sich verändern. Dieser Satz hat mich in diesem Sommer was verstehen lassen. Was sein darf, kann sich verändern. Da ist die Freiheit, da darf sich was ändern. Was aber nicht sein darf bei mir oder in meinem Leben, kann sich nicht verändern, darf sich nicht verändern. Oft begrenzen wir uns selbst mit Sätzen wie: Das darf nicht sein. Oder: Das brauche ich nicht. Oder: Das lasse ich nicht zu. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dieser Satz: Neues zuzulassen, fängt eigentlich erstmal bei mir an. Darf das überhaupt sein, das Neue? Und so kommen wir zu unserem Text heute. Und letzte Woche hat ja der Martin gepredigt über den Sabbat, über das Sabbatgebot und auch über diese Freiheit, die wir haben an diesem Sabbat. Nicht mehr ein Gesetz einhalten zu müssen, sondern die Freiheit zu haben an diesem Tag. Und es muss nicht der Sonntag sein. Auch uns da zurückzuziehen für Gott oder ganz bewusst Gott zu dienen. Und da habe ich mir überlegt, wie war das bei mir? Wie bin ich eigentlich aufgewachsen mit dem Sabbat? Ja, ich will es vielleicht doch mal vorab sagen. Oder ich kann mich an eine Sache bei uns erinnern.
Wir hatten ja Landwirtschaft und meine Mutter, ich bin evangelisch aufgewachsen bei uns im Dorf. Wir haben 400 Einwohner und da gab es nur die evangelische Kirche und die Kirchen drumherum, die waren alle katholisch. Und meine Mutter und auch eher meine Mutter war es immer ganz wichtig, dass wir in den Gottesdienst gehen. Und im Sommer war es dann oft so, dass die Ernte halt, das Frucht zur Ernte reif war. Und es war manchmal so, dass der Wetterbericht für Montag, Dienstag schlecht. Ja. Da hat man dann sich aufgemacht und hat gesagt, okay, wir müssen heute einfach mit dem Drescher aufs Feld. Aber wie sind wir aufs Feld? Ja? Also das ist jetzt so eine Erinnerung, wo ich vielleicht 11 oder 12 bin. Da hat mein ältester Bruder ist 13 Jahre älter wie ich. Mein ältester Bruder hat dann, man hat morgens den Stall gemacht, man ist in den Gottesdienst gegangen, hat dann den Mähdrescher gerichtet, dann hat man Mittag gegessen und dann ist man auf den Drescher. Und man ist da nicht ganz normal auf den Drescher wie normal, sondern man hat da ein gutes Hemd angezogen. Und ich weiß, ich war ganz stolz, weil daneben war immer ein Platz, wo ich manchmal sitzen darf und da durfte ich ein gutes T-Shirt anziehen. Und so sind wir dann aufs Feld. Ganz voller Stolz, ja. Aber da war so eine gewisse Freiheit da, aufs Feld zu gehen, aber es war doch irgendwie so ein bisschen reglementiert, oder? Oder auch später, als ich dann meine Frau kennengelernt habe, Elke, ihren Vater zum Beispiel, der ging sonntags nicht aufs Feld. Er hielt wirklich noch dieses Gebot fest und war auch sehr stolz darauf. Da geht man nicht. Und auch wenn andere kamen, sogar andere Bauern, haben sie mir erzählt, und sie wollte, dass er trischt für die, die wurde ab. Also es ist irgendwie echt interessant und das hat mich echt berührt, die Predigt. Also falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie nochmal an. Das ist echt auch sehr befreiend und noch etwas, wo ich einfach auch da Gott gesehen habe, wie gut er es mit uns meint. Und so kommen wir heute ins dritte Kapitel. Und ich möchte einfach mal kurz die Verse vorlesen. Markus 3. Und er ging wieder in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu dem Menschen, strecke die Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Ich finde es, umso mehr ich mich mit dem Text beschäftigt habe, umso mehr fand ich ihn richtig schwierig. Sogar fast ein bisschen so düster oder dunkel. Da habe ich irgendwie gedacht, passt gut zu diesem Tag heute. Heute wird überall der Totensonntag gefeiert oder gedacht. Männer mit langen Mänteln kamen aus der Kirche raus, habe ich so auf dem Weg gesehen. Mehr wie sonst. Also da fand ich, dieser Text heute passt zu diesem toten Sonntag, zu diesem Gedenken. Weil was wir da sehen oder was Jesus begegnete, war schon irgendwie sehr krass. Und irgendwie, wenn ich so das anfange, es wird ja eigentlich nicht viel geredet. Eigentlich gibt es gar keinen Dialog. Es gibt immer nur einen Satz oder es gibt eine Frage und dann gibt es wieder eine Aussage von Jesus. Alles andere wird nur erklärt. Es ist wie so, stellen wir das so wie so ein Bild von, also kennt ihr das Gemälde von Rembrandt, die Rückkehr des verlorenen Sohnes? Hat ja Henry Newman noch ein riesiges Buch drüber geschrieben, aber das ist auch so ein Gemälde, ja. Man sieht, dass verlorene Sohn kniend vor dem Vater, der ihn umarmt, daneben der ältere Sohn in seiner Starrheit, daneben noch ein Mann, wo man nicht weiß, wer es ist, oder dahinter die Mutter, oder man denkt, es ist die Mutter und noch eine Frau. Also so ein Gemälde, ein Bild, wo erzählt, was da eigentlich geschieht, ohne Worte, aber nur mit Bildern. Und so kam mir das auch vor. Jesus ging wieder in die Synagoge. Eigentlich war es so, Jesus heilte, vertrieb Dämonen, heilte Blinde. Die haben das alles so bekannt gemacht, dass er eigentlich gar nicht mehr in die Städte oder in die Synagogen ging, weil da kamen so viele Leute, dass er einfach in die Öde ging und dahin gingen dann diese Leute. Und jetzt heißt es aber wieder heute im Text, er ging wieder in die Synagoge. Also können wir uns vorstellen, es war eine Menge da. Ich denke, fast so wie hier, vielleicht sogar noch proppenvoll. Aber was im Hintergrund schon geschah, und das fand ich sehr irgendwie so erschreckend. Wie gehst du, wie gehe ich in einen Gottesdienst rein? Bin ich da schon vorgefertigt, ja, wie die Pharisäer, die da so ein Bild hatte? Die wussten, da ist so ein Gelähmter oder so ein Krüppel mit einer verkrüppelten Hand. Und dann überlegen sie sich, was wird er wohl machen? Wird er ihn heilen? Und haben sich schon düstere Pläne da bereitgelegt. Am Grund war es eigentlich egal, was Jesus in diesem Tag sagte. Außer er hätte natürlich genau das gesagt, was sie wollte. Aber ist nicht so bei uns auch. Ich gehe in den Gottesdienst, habe schon so mein Bild, habe schon meinen Zeitplan. Oh, der ist jetzt zwei Schritte durcheinander gekommen, wegen euch zwei. Ja? Ganz schlecht. Und jetzt wird's schon schwierig. Ja? Jetzt kommt noch einer, der predigt. Und wer weiß, wie lange der predigt. Ja? Oder auch die andere Sache, du kommst rein und weißt, oh, der predigt. Mhm. Und es ist so, wir können mit manchen Leuten gut und die predigen auch so, wie es uns einfach anspricht und andere, da haben wir ein bisschen unsere Schwierigkeiten. Und ich finde, das ist auch so eine Herausforderung, wirklich dann reinzugehen und sagen, Herr, sprich du zu mir. Bewusst. Nicht diese Starrheit zu haben, die ich schon draußen habe. Da komme ich rein und dann sehe ich da den Tisch, oh, das wird heute lang und dann predigt der. Und man ist irgendwie schon fertig. Gott hat keine Chance, zu dir zu reden. Aber wir müssen, und das mahnt uns dieser Text heute wirklich stark, diese Starrheit, dieses Voreingenommensein müssen wir ablegen. Das ist aber ganz schwierig. Weil das hat was mit unserer Überzeugung zu tun, auch ein bisschen mit unserem Charakter. Aber was Jesus da erlebt hat in dieser Synagoge, das war schon schlimm für Jesus. Denen zu begegnen, es ist ja auch, fand ich, lustig, und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Wir wissen eigentlich jetzt schon, jetzt sind wir im dritten Kapitel, wir wissen schon, wer mit sie gemeint ist. Das sind die Pharisäer. Die, wo immer gefragt haben, ja, warum tut er das? Oder darf der das? Oder das, was die tun, das dürfen die gar nicht. Die Pharisäer, das waren ja die Frommen jener Zeit. Fromm angesehen, Pharisäer waren auch oft Schriftgelehrte. Also das waren wirklich die, wo in der Synagoge aufstanden, sprachen. Und die Pharisäer hatten so ein verhängnisvoller Gedanke eigentlich. Habe ich nachgelesen, habe ich so jetzt aufgeschrieben. Und es war die Überzeugung der Pharisäer, wir sind Söhne Abrahams und Gottes und Söhne Gottes. Wir sind echte Jünger des Mose und geistlich sehend. So haben sie sich selber gesehen. Und das konnte sie wirklich, wir lesen es, lasen es und lesen es immer weiter. und es konnte sie bis zur Lästerung treiben, wenn sie dem offenbarten Wirken des Heiligen Geistes gegenübergestellt wurden. Oder Jesus, der ihnen widersprochen hat oder ihnen eigentlich was anderes zeigen wollte. Es machte sie auch überheblich, dieses Ich bin Moses Jünger. Es machte sie überheblich und es machte sie auch herrschsüchtig. Sie wachten ganz stark und das ist eine Sache, wo ganz groß immer wieder, sie hatte Angst, Macht zu verlieren. Es kam immer wieder, dass sie sagen, die Menge läuft den oder dem nach und das darf nicht sein. Das ist unsere Menge, wir sind die geehrt werden sollen. Und sie wachte eifersüchtig auf diesen Einfluss und suchte ihn auch ständig zu vergrößern. Das waren die Pharisäer. Das waren die, die da standen und die darauf lauerten. Wird er ihn, diesen Krüppel, heilen? Ist das nicht irre, was da eigentlich in den Köpfen von den Pharisäern stattet? Da ist nicht ein Gespanntsein, ein sich freuen. Kann es sein, dass da einer da ist, der heilt? Kann das sein? Das kam gar nicht vor. Die haben gesagt, das, was der da tut oder tun soll, das darf der nicht. Sie hatte auch wirklich Angst, Macht zu verlieren, weil das, was er vorher getan hat, das hat ihn schon in den Fokus von vielen Menschen getrieben. Und so haben wir jetzt ein volles Haus. Und es steht auch, ein volles Haus, viele tausend Menschen, oder tausend, ich weiß nicht, wie viel, vielleicht waren es auch 100 Menschen. Und dann heißt es, und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Es war dort ein Mensch, also einer unter euch, könnt ihr euch jetzt so vorstellen, der hatte eine verdorrte Hand. Und es war ja dieses Bild damals, wenn einer verdorrte Hand hatte oder wenn einer blind geboren ist oder wenn einer ein Krüppel ist, dann da war was. Da haben die Eltern gesündigt oder er hat gesündigt. Später kam das ja auch mal raus, dass die Jünger mal Jesus das auch fragten, als sowas passierte. Also der war irgendwie bekannt, er war zwar da, aber war doch ein bisschen so eine Extraperson. Ich weiß nicht, ob der Mann das wusste, was da eigentlich vorbereitet wurde für ihn. Einerseits die Pharisäer, die im Grunde ihn für ein Schauspiel benutzten. Aber andererseits gibt es da die Seite von Jesus. Und ich glaube, der hat schon viel gehört über ihn und hat gehört, dass er heilt. Und jetzt ist er da ganz nah bei Jesus und diese Spannung war da. Und das sind so die zwei Pole, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht in der Schule. Ich glaube, manch einer könnte so eine Geschichte erzählen. Da wird er vom Lehrer vorgeholt an die Tafel und er soll irgendwas lösen. Und viele wussten schon von den anderen, das, was er lösen will, das kann der nicht. Und manchmal war es auch so, dass die Lehrer einen wirklich auflaufen lassen wollten oder auch bloßstellen wollten. Aber so ist Jesus nicht. Wenn Jesus ruft, wenn Jesus sagt, komm her, stell dich in die Mitte, dann will er nicht was von dir. Oder will er dich nicht bloßstellen, sondern er will dir etwas geben. Er will dich segnen. Er will dich heilen. Nicht dieses Bild von den Pharisäern, du wirst jetzt vorgeholt, um irgendwas, um benutzt zu werden. Bei Jesus wirst du nicht benutzt, sondern du wirst aufgebaut, du wirst geheilt, du wirst gestärkt. In seiner Gegenwart wirst du ruhig. Ich hatte ein Bild, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Und ich glaube, man hört es noch, gell? Ja. Und dieses Bild war so. Und ich denke, das sollte ich jetzt machen. Wir haben Beter da, die Petra und Tobi. Würdet ihr geschwind vorkommen? Am besten machen wir es vielleicht hier. Und ich möchte jeden, kommt der Wolfram, und ich möchte jeden einladen, jetzt kurz in diesem Gottesdienst, auch wenn die Zeit schon vorgerückt ist, ist egal, wenn jemand hier ist, der bedrückt hierher kam, der einfach eine Last hat von der Woche, die er nicht los wird, dann komm her, wir wollen für dich beten. Wenn du vielleicht eine Krankheit hast, wo dir Mühe macht, wo mal besser wird, mal wird es wieder schlechter und du kommst nicht so richtig klar oder ringst mit Gott, komm her. Es ist wie wenn du zu Jesus kommst. Wir sind nicht Jesus, aber wir sind seine Stellvertreter und wir dürfen ein segnendes Wort über dich aussprechen. Wir dürfen bitten um Heilung. Wir dürfen in dieser Erwartungshaltung sein, dass Jesus heilt. Nicht eine fordernde Haltung. Das darf man nicht falsch verstehen. Das wollen wir auch nicht so verstehen. Aber ihr dürft vorkommen und darum bitten. Und wir wollen einfach, wollen vielleicht, wenn es einer ist, ein Mensch, dann wollen wir für diesen einen Menschen beten. Wenn es zwei sind, für zwei oder wenn es drei sind, kommt einfach kurz her und lasst euch segnen. Lasst euch kurz die Hand auflegen. Lasst euch trösten. Weil Gott ruft jeden. Und auch hier. Und ich denke, wir müssen in unserer Gottesdienst auch diese Starrheit verlassen. Nachher möchte ich noch ein paar andere Worte noch dazu sagen. Aber es ist so, dass wir kurz innehalten können. Ein Gebet kann den Verlauf deines Lebens verändern. Und wer will, kommt doch geschwind her. Guck nicht nach links oder rechts, sondern wenn du was auf dem Herzen hast, eine Last, eine Krankheit, eine Mühe oder auch Angst, dass du Angst in deinem Leben hast, dass du heute Nacht vielleicht aufgestanden bist und du hast nicht gewusst, wohin mit deiner Last, weil sie dich kaputt, weil es sich so gedreht hat, dann komm her. Wir wollen für dich beten. Es ist ein Angebot. Martin sagt immer, es ist keine Vorladung, es ist eine Einladung. Und so soll es auch einfach genutzt sein. Und wenn ihr vielleicht jetzt nicht diese Mut habt, manchmal braucht man dazu auch Mut. Ich glaube auch, dieser Krüppel brauchte auch Mut. Aber er hat Jesus einfach im Fokus gehabt. Und deshalb kam er gerne. Wer will, jetzt oder auch später, kommt her. Wir wollen einfach hier schön hinstehen und einfach für euch beten. Machen wir es einfach jeder schön ein bisschen kurz und dann wollen wir einfach ihr zwei schön dafür und dann nacheinander beten. Ja. Sprecht einfach kurz geschwind aus. Einfach alle, jetzt soll jeder soll einfach jetzt mal kurz sein Gebetsanliegen sagen und beten. Nee, euch. Nicht laut, nee, euch. Genau. Genau. Vielleicht Martin, Achim. Ah nee, sie machen es schon, super. Lass einfach mal ein bisschen Musik laufen. Einfach die, wo nicht kommen, werdet einfach ruhig. Ja. Genau, ich würde auch gern, wenn ihr wollt, für euch beten, wäre. Thank you. Da, wo Jesus ist, da, wo Jesus ist, da ist Heilung. Und wenn du verwirrt bist und du kommst zu Jesus, da hört die Verwirrung auf. Denn bei Jesus gibt es keine Verwirrung. Und Jesus spricht zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und tritt in die Mitte. Und dann spricht er diese Worte zu diesen starren Menschen. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Ich finde es so schlimm, dass Jesus das sie fragen musste, denn sie glaubten so an diesen Buchstaben, an dieses Gesetz und sie waren so fixiert darauf, es zu halten, dass sie vergessen haben, was das Gesetz eigentlich bedeutet. Und dann die Reaktion von den Pharisäern. Sie aber schwiegen. Und dann die Reaktion, die Jesus dann, oder die Beschreibung, wie Jesus sich fühlt. Er blickte umher und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Mit dem Zorn durfte ich ja im Sommer schon mal mit euch darüber reden in der Predigt. Das ist nicht dieser Zorn, wo jemand außer Kontrolle gerät, wo jemand Dinge tut und sagt, die er nie mehr gut machen kann, weil er zornig ist. Es ist eher dieses Aufgewühltsein, dieses sich ärgern oder das Fassungslose. Und ich habe gestern oder vorgestern schon Gott gebetet, wie soll ich das der Gemeinde erzählen? Wie hast du gefühlt? Wie war das? Was ist dieser Zorn? Was ist diese Betrübnis? Und erst heute Morgen beim Frühstück, wo ich da saß, der Noah war noch im Bett und für mich war es gerade wieder irgendwie zu ruhig, einfach allein zu frühstücken. Da kam irgendwie, ich kann es nicht anders, da kam so eine Stimme, erzähl von dir und von Philipp, Markus. Und da habe ich, es war irgendwie wie so ein Dialog, da habe ich zu Gott gesagt, Herr, das tut weh, über den Philipp zu reden. Aber es kam keine Antwort mehr. Ich habe einen Sohn, der Philipp. Gestern wurde er 27. Der letzte Geburtstag, den wir gemeinsam feierten, war der 18. Geburtstag. Und da war es schon schwierig mit ihm. Wir wussten nicht, mit ihm umgehen. Wir hatten da so eine Ahnung. Oder vielleicht hätten wir es auch sehen können, aber wir wollten es nicht wahrhaben. Aber er nahm schon zu diesem Zeitpunkt Drogen und hatte eine Ausbildung angefangen und es war jeden Tag ein Kampf. Und ich weiß noch, wie ich irgendwann mal gedacht habe, der macht uns alles kaputt. Der macht meine Ehe kaputt, der macht unser Haus kaputt. Weil du konntest nicht mehr normal mit ihm reden. Das war wie ein Tier, der getrieben war. Und er war oft bei mir auch Zorn. Wieso macht er das? Wieso lässt Gott es auch zu? Da war Zorn da. Aber dann auch diese Betrübnis, und ich glaube, das passt gut zu der Betrübnis, wo Jesus hatte. Dieses Wissen, hey, mein Sohn, ich war 23, als ich ihn bekam. Ich war auch noch ein junger Kerl. Und an dem Tag stand die Zeit still. Das war einfach schön. Und da habe ich dann gedacht, wo ich da wieder so gestritten habe mit ihm oder geschrien, und er hat zurückgeschrien und hat Worte benutzt, die will ich gar nicht benutzen, weil es so schlimm war, weil sie uns so verletzt haben. Und dann war aber dieser Gedanke, Mensch, ich bin doch auf deiner Seite. Ich will doch bloß, dass es funktioniert mit uns, dass dir es gut geht, dass du selbstständig wirst. Aber da war wie eine Wand. Und es war seitdem nie mehr gut. Und wir haben jetzt schon seit zweieinhalb Jahren kein Kontakt mehr. Und es tut einfach so weh. Und ich glaube, Jesus hatte auch diesen Schmerz, wo er die Pharisäer, er hat sie echt geliebt. Und das kann ich nicht anders sagen, wie ist er ihnen in Liebe begegnet. Der hat sie nicht niedergemacht. Er hat genau gewusst, wie verhärtet sie sind, wie steif sie sind, wie unbeweglich sie sind. Aber er wollte sie locken mit seiner Gnade, mit dem, was da dann geschieht, wo er dann sagt, streck die Hand auf, und diese Hand wurde geheilt von dem Gelähmten. Aber die haben das gar nicht gesehen. Und es war bestimmt so, oder das ist so schlimm gewesen für Jesus, darum diesen Zorn, diese Betrübnis, wie ich mit dem Philipp hatte damals und habe ich auch jetzt noch. Jetzt ist der Zorn gewichen, weil da ist eher manchmal die Fraglosigkeit, wieso ist das so gekommen? Aber damals war es Zorn. Aber auch diese unendliche Traurigkeit. Wie kann dein Sohn das so weit kommen lassen? Wie kann dein Sohn zur Droge greifen? Und er hat sein ganzes Leben kaputt gemacht. Und es hat sich immer noch nicht aufgelöst. Ja. Aber da war die Liebe vom Vater von mir. Hey, ich bin doch auf deiner Seite, ich habe dich lieb. Und da ist auch die Liebe von Jesus zu den Pharisäern. Schaut doch, was ich tue. Ich bin der, der ich euch sage. Ich bin Jesus, euren Retter. Und dann heißt es ja, er streckte die Hand aus und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Entschuldigung. Und die Pharisäer gingen hinaus. Und ich hätte gerne in diesem, da hätte ich gerne einen Punkt. Und die Pharisäer gingen hinaus, gingen in ihre Kammer und überlegten, was sie gesehen haben. Und dachten, oh, ich muss da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ich muss mal vielleicht auch nochmal fragen, wer ist dieser Jesus? Das hätte ich mir gewünscht, dass das so drinsteht. Aber es geht weiter. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Das hat sie sowas von aggressiv gemacht, dass sie gleich zu den Herodianern gesprungen sind. Herodianer, ich habe mal nachgeguckt, es kommt eigentlich nur dreimal im Neuen Testament, kommen die Herodianer vor. Matthäus einmal, zweimal im Markus. Und es ist irgendwie nicht so richtig geklärt, was hattet ihr eigentlich für Motive und Ziele. Rein sprachlich könnte der griechische Ausdruck Hofbeamter des Herodes bedeuten. Eher haben wir es hier aber mit einer politischen Gruppe zu tun, der Partei der Römerfreunde unter den vornehmen Juden. Und es ist ja nicht unbekannt, dass die Pharisäer die Römer hassten. Und da tun sie sich mit Juden zusammen, die die Römer liebten. Es ist so, gibt es ja diesen Spruch, Brothers in Crime. Sie taten sich zusammen, um einen Mord zu planen. Nachdem Jesus jemand geheilt hat, kamen die so weit, dass sie an diesem Sabbat, den sie so heiligen wollten und den sie mit jedem Buchstaben einhalten wollten, dass sie dann einen Mord geplant haben und es gar nicht als Übertretung des Gesetzes hielten. Wie kann man so verbohrt sein? Und das ist echt eine Warnung, finde ich, heute an diesem toten Sonntag, dass wir nicht lebend tot sind, wie die Pharisäer. Sie hatten schon diese Autorität. Ja? Sie waren die Gelehrten, sie waren die Frommen seiner Zeit, aber sie waren so blind. Und eigentlich waren sie echt tot, weil sie sich nicht bewegen ließen. Sie hatten ihren Blick und den wollten sie durchziehen. Und wehe, jemand anders macht es, was ich nicht für gut halte, der wurde dann gleich niedergedrückt. Wie ist es bei uns? Gehen wir nicht manchmal auch so um? Wenn einer Jesus finden will und nicht unser Geschwätz hören möchte, können wir manchmal auch ganz schön blöd werden. Und ich möchte da jetzt einfach die Predigt beenden oder zum Schluss kommen. Ich möchte sie nicht beenden. Und ich möchte euch über einen kurzen Austausch vorlesen, den ich gestern Nachmittag noch hatte. Manche kennen die Marianne. Und der habe ich geschrieben, dass ich halt predige, oder sie wusste, dass ich predige. Und sie hat mir dann was geschrieben als Antwort. Und das, was sie geschrieben hat, fand ich gut. Und ich habe sie um Erlaubnis gebeten, ob ich das nicht vorlesen darf heute. Weil ich finde, sie unterstreicht es gut, was dieser Text auch vorgibt. Und sie hat noch einen Kommentar dazu, den fand ich auch ganz interessant. Und wir lesen ja, wir haben jetzt Markus 3, die Verse 1 bis 6 gelesen. Und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe das ein bisschen erzählt, was ich euch gerade gesagt habe, habe ich ihr erzählt. Und dann schreibt sie als Antwort, ja Markus, die meisten Bibelübersetzungen machen bei Markus 3, die Verse 1 bis 6, einen Absatz und fahren mit einem neu überschriebenen Absatz weiter. In meiner Genfer Übersetzung ist Markus 3, 1 bis 12 ein Abschnitt, worüber ich eigentlich froh bin. Mich beutelte die eiskalte Gesetzestreue, oft ja auch eigene Gesetze, der Pharisäer auch sehr, die so gottfern von der Liebe des Herrn offenbar wurde. die pickelharte Verstocktheit, die Liebe am Sabbat, die lieber am Sabbat einen Mord planten, als sich über eine Wohltat des Herrn zu freuen. Kein Wunder, dass der Herr sie ringsumher mit Zorn anblickte, aber er war dabei betrübt. Verstocktheit macht ihn traurig. Er sah ja noch tiefer in ihre Herzen. Doch die Verse 7 bis 12, also die, die wir nächste Woche betrachten, doch die Verse 7 bis 12 zeugen davon, dass die Bosheit der Pharisäer die Menschen nicht stoppen konnten, Jesus zu suchen und sich von ihm helfen und retten zu lassen. Ja, gegen alle Widerstand blieb Jesus bis heute Sieger. Gott sei Dank. Und ich finde, es passt so gut zu unserem Text. Und es ist auch das, was ich mich vorbereitet habe, da kam ich in so ein bisschen so eine Trübsal, so Trübnis, ja. Wie schwierig das da ist und wie. Aber es geht immer weiter bei Jesus. Und er hat diese Tage, diese toten Tage, toten Sonntag, den wir begehen. Und ich denke auch, das ist gut, wenn wir ihn bewusst begehen. Aber da hört es nicht auf. Da kommen dann wieder Freudentage. Da kommen dann Tage, die trotz Trauer zur Freude werden können. Und das ist nur bei Gott möglich. Und ich möchte mit einem Liedvers beenden. Ein Liedvers, der mir immer im Kopf rumging, aber ich habe den Text nicht einmal gekriegt. Immer nur der erste Satz habe ich gehabt und da ging es nicht weiter. Ist so ein altes Lied und das habe ich sehr oft in der Vorbereitung für diese Predigt gebetet. Oder ja, ist eigentlich schon gebetet. Das war dann ein Gebet. Es ist ein altes Lied von Philipp Spitta, glaube ich, aus den alten braunen Liederbüchern ist es drin, in der Seite 97, wer es suchen möchte. Es sind natürlich mehrere Verse, aber ich habe nur den ersten Vers. Und vielleicht könnt ihr noch schön aufstehen dazu. Ich finde, es ist ein ganz ermutigender und auch ein Vers, der uns in die Woche mit begleiten soll. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein Heiligfeuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Amen.